Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den Sonntag Letare ist die Epistellesung aus dem 2. Korintherbrief im 1. Kapitel. Wir haben den Text gehört. Gott segne uns durch sein Wort. Amen. Liebe Domgemeinde hier in Berlin, liebe Schwestern und Brüder und Verbundene im ganzen Land, wir wollen heute anhand dieses Textes miteinander darüber nachdenken, was es bedeuten könnte, als getröstete Menschen zu leben. Beginnen möchte ich ganz ohne Umschweife mit der Schwierigkeit, dass das, was landläufig unter Trost verstanden wird, eher keinen guten Ruf hat. Trostpreis. Das ist das, was die bekommen, die 4., 5., 6., 10. Plätze haben. Irgendwas, damit sie nicht so dastehen. Nicht ganz bei Trost sein. Das sind Menschen, die was Verrücktes machen, wo die anderen sich drüber wundern. Man spricht von einer trostlosen Gegend, wenn es wirklich öde ist. Billiger Trost, das sind diese Worte, die Menschen sprechen aus Verlegenheit und weil ihnen nichts Besseres einfällt. Das Wort Trost hat nicht unbedingt einen guten Ruf. Auch bei mir nicht. Das hat in meinem Fall wohl sehr damit zu tun, dass ich als Sohn eines Pfarrers in der DDR aufgewachsen bin. Die allermeiste Zeit konnte ich sehr gut damit umgehen, dass ich mich in einer Art Daueropposition zum sozialistischen System befand. Ja, manchmal war ich richtig stolz darauf, anders zu denken, zu glauben, auch anders zu sein. An einer Stelle aber fühlte ich mich wehrlos. Wenn, vor allem in der Schule, die Rede auf die Vertröstung der Menschen durch die Kirche kam. Etwa so, wie sie Karl Marx in seiner Kritik an Hegel formuliert hat. Ich zitiere: Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr Trost- und Rechtfertigungsgrund. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Opium für das Volk. Die Aufhebung der Religion als das illusorische Glück ist die Forderung nach einem wirklichen Glück. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen heiligen Schein die Religion ist. Soweit Karl Marx. Damals, also zur DDR-Zeit, hat mich nicht so sehr geärgert, dass man sich in einem Kampf gegen die Religion befand. Ich hielt es für durchaus offen, wer diesen Kampf gewinnt. Traurig war ich vor allem darüber, dass ich meinen politischen Feinden nicht die Schönheit jener anderen Welt vor Augen führen konnte, auf deren Trost sie so dezidiert verzichten wollten. Eine Welt, in der ich zu Hause war und aus der ich meine Kraft schöpfte. Das geistige Aroma des Glaubens und die aus meiner Sicht geistvolle und glücksstiftende Wirkung des Glaubens war nicht vorzeigbar, wenn man nicht in ihr lebte. Sie war jenen, die sich aufgemacht hatten, den Himmel auf die Erde zu holen, eben doch nur Vertröstung. Ich gestehe, dass ich auch nach 1990 und zwar bis heute bei dem Wort Trost unweigerlich nach einer Substanz suche, also nach einer spürbaren Wirkung auf die, die getröstet werden oder werden sollen. Etwas, das im Leid aufrichtet, Leid mindert, erleichtert. Wie funktioniert Trost? Was macht ihn seinem Wesen nach aus? Wieso entfaltet er manchmal seine Kraft, obwohl die leidvollen Umstände, in denen sich Menschen befinden, doch noch gar nicht aufgehoben sind? Große Aktualität haben diese Fragen in diesen Tagen dadurch bekommen, dass der neue Krieg, in dem sich die Welt befindet, uns überdeutlich vor Augen führt, wie Tröstungsversuche an ihre Grenzen kommen. Was hilft es dem ukrainischen Volk, wenn wir ihm erklären, dass sein Kampf ein gerechter ist? Wenn wir es mit stehendem Applaus ermutigen, durchzuhalten? Was helfen den Geflüchteten unsere Unterkünfte, wenn sie sich in ihnen einsam und verlassen fühlen? Woher kommt Trost, wenn schlimme Bilder und Berichte jede Hoffnung auf das Kriegsende zerstören? Mit diesen und anderen Fragen und Gedanken lese ich das, was der Apostel Paulus zum Thema Trost schreibt. Ich prüfe es an meiner und unserer Weltwirklichkeit und suche nach der Substanz seiner Trostworte, um sie für heute zu gewinnen. Und ich bin tatsächlich fündig geworden. Drei Gedanken inspirieren mich und lassen mich darauf vertrauen, dass das Wort Trost sinn- und lebensvoll ist. Der erste: Trost ist die Erfahrung der Gottesgegenwart mitten in der Not. Der Apostel beginnt seinen Brief erstaunlicherweise mit einem Lobpreis. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Die Trübsal des Apostels. Wir müssen davon ausgehen, dass er in Todesgefahr geraten ist, verfolgt um des Glaubens willen. Näheres wird nicht berichtet. Aber diese Trübsal hat ihren Schrecken dadurch verloren, dass er mitten in der Gefahr die Nähe Gottes wahrnehmen konnte. Wir wissen nicht, wie das geschehen ist. Ich würde es so gern von ihm erfahren. Er hatte aber aus irgendeinem Grund nicht das Gefühl, von Gott verlassen zu sein. Im Gegenteil, er lobt Gott im Leid. Was war es also, was ihn erfüllt hat? Innerer Frieden, überraschend gekommen, ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit, vielleicht inneres Wissen, durchzukommen durch das Leiden, doch nicht ausgeliefert zu sein. Es ist eine starke Realität für ihn. Er lobt Gott im Leiden. Ich wage es zu sagen, oder besser zu fragen, kann es vielleicht sein, dass Menschen, die in Not sind, eher Gottes Erfahrungen machen als die, die gerade den Reichtum des Lebens genießen. Auffällig ist mir jedenfalls, dass Menschen, die aus einer gewissen Distanz auf Leidende schauen, sehr wohl fragen, ob und warum Gott die Not zulässt. Diejenigen aber, die in der Not sind, gewinnen oftmals genau dort Gottvertrauen. Nicht immer, aber doch immer wieder. Woran mag das liegen? Verändert sich die Intensität unserer Gebete, unserer Gottsuche, wenn wir leiden? Oder entspricht es der Natur Gottes, sich mit den Leidenden und dem Leiden zu verbinden? Beides vielleicht. Und das ist wohl auch der Grund dafür, dass wir heute am Sonntag Letare, Kleinostern, mitten in der Passionszeit den Evangeliumstext von der Frucht des Leidens Christi lesen. Seit er gelitten hat und mit ihm Gott selbst, wird Gott eine neue Eigenschaft zugeschrieben. Gott allen Trostes, so heißt es im Text. Es macht also sein Wesen aus, in der Not bei den Menschen zu sein. Leiden ist nun nicht mehr die Erfahrung der Gottverlassenheit, sondern der besonderen Nähe Gottes. Deshalb entfaltet der Glaube im Leiden seine Kraft, nicht so sehr in den leidensfreien Zeiten. Wenn Gottes Nähe sich mit meiner Sehnsucht nach ihm verbindet, entsteht das, was Trost meint: Erleichterung, Aufrichtung, Linderung, Zuversicht. Der Apostel Paulus hat diese Erfahrung offensichtlich gemacht und kommt ohne große Umschweife zu dem, was er daraus schließt. Und damit bin ich bei meinem zweiten Gedanken. Trosterfahrungen bekommen ihren Sinn dadurch, dass der empfangene Trost an Trostbedürftige weitergegeben wird. Ich gehe davon aus, dass Paulus schon etwas Besonderes war in seiner Gottesbeziehung. Nicht jeder Mensch kann so intensiv die Nähe Gottes in der Not wahrnehmen, jedenfalls nicht ohne fremde Hilfe. Manche brauchen dafür Unterstützung, und zwar die Unterstützung der Getrösteten. Also durch Menschen, die durch schwierige Zeiten selbst hindurchgegangen sind. Und das ist der Grundtenor des ganzen Textes. Es geht Paulus nicht darum, seine eigene Trosterfahrung in den Vordergrund zu rücken. Er möchte vielmehr vermitteln, dass Leid und dann eben Trost überhaupt nur den Zweck haben, dass andere davon profitieren. Es geht ihm also nicht um sich selbst, sondern um das, was er mit seinem Trost bewirken könnte, möchte und wo er auch tut. Nur selbst empfangener Trost, so könnte man auch umgedreht argumentieren, gewissermaßen im Leid bewährte Erfahrung hat Kraft. So gesehen ist es dann doch wohl ganz einfach. Getröstete verbinden sich mit den Leidenden und teilen ihre Erfahrungen mit ihnen. Liebe Schwestern und Brüder, fällt es Ihnen leicht, Leidende zu trösten? Es gibt Menschen, die haben das. Die sind sehr schnell nah dran bei denen, die leiden. Oftmals Menschen, die selbst Leiden kennen. Das andere kennen wir auch. Ich gebe es zu, ich auch. Das Ringen um Worte an Krankenbetten oder wenn jemand einen Schicksalsschlag getroffen hat. Manchmal möchte man gar kneifen oder ringt sich Worte ab. Schwer ist es vor allem dann, wenn ich mir das Leiden wie vorstellen muss, kognitiv erringen, erschließen, weil ich es eben noch nicht erlebt habe. Wenn ich aber jemanden begegne, der Ähnliches durchmacht, wie ich bereits erlebt habe, strömt es förmlich zu diesem Menschen hin. So sieht es auch Paulus. So reflektiert er seine Leiterfahrungen. Ich muss selbst Dinge erleiden, um anderen Leidenden beistehen zu können. Heißt das, dass wir, wenn wir nicht gelitten haben, auch nicht trösten sollen? Ganz gewiss nicht. Manches kann getan werden, ohne dass man besonders empathisch ist. Hungrige Speisen, durstige Stillen, nackte Kleiden, kranke Gefangene besuchen, Fremde aufnehmen, die Taten der Barmherzigkeit, handeln, wenn jemand in Not ist, auch das ist Trost. So tun wir es auch jetzt vieltausendfach. Und damit bin ich bei meinem letzten Gedanken. Zum Trost gehört es auch, von der Endlichkeit des Leidens auszugehen und neue Hoffnung auf das Kommende zu schöpfen. Deshalb formuliert Paulus, dass er eine feststehende Hoffnung für die Christen in Korinth hat. Hoffnung statt Vertröstung. Eigentlich müssten wir jetzt weiterlesen, denn Paulus schreibt von erfahrener Rettung, die er auch so versteht, dass Gott zu ihm gestanden hat, ihn herausgebracht hat und ihn nun wohl auch weiter begleiten wird. Jede erfahrene Hilfe ist ein Versprechen, Gott wird mich nicht verlassen. Wir Menschen können auch im Leiden nicht ohne Hoffnung leben. Deshalb brauchen wir in der Not Worte und Gesten, Gedanken, Fantasien, Bilder für das, was wir uns für die Zeit danach vorstellen. Hoffnungsbilder also, Vorstellungen davon, wie diese Welt aussehen könnte. Aber eben auch Bilder von der neuen Welt Gottes, von dieser Welt ohne Schmerz und Leid, Erfahrung davon, wie diese kommende Welt bereits jetzt aufblitzt, manchmal unter uns, und dann doch wieder das Blicken mit dem inneren Auge in dieses Jenseits. Paulus war ein zutiefst jenseitiger Mensch. Römer 8 heißt es, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Damit bin ich am Ende meiner Predigt nun doch wieder bei dem, was Karl Marx als Opium für das Volk bezeichnet. Und ich meine, diffamierend behauptet hat. Ich kann es jetzt recht gut aussprechen. Denn was ist gegen eine Religion einzuwenden, die den Menschen die Chance eröffnet, in der Not Gott zu begegnen, die die eigenen Erfahrungen dazu benutzt, andere stark zu machen und die auf eine lohnenswerte Zukunft zustrebt? Von diesem Glauben geht Kraft aus. Kraft, die gerade dann gebraucht wird, wenn, wie jetzt, die Herausforderungen groß und die menschlichen Möglichkeiten klein geworden sind. Dann kann zum Zuge kommen, was mit Trost dem Wortsinn nach eigentlich gemeint ist. Im Griechischen Zuspruch, Ermahnung, Ermutigung. Diese Wirkung haben die Worte des Paulus auf mich. Und im Deutschen hängt das Wort Trost mit dem Wort Treu zusammen. Es ist ein und derselbe Wortstamm und bedeutet zusammengenommen Festigkeit, seelischer Halt, Zuversicht und Ermutigung im Leid. Und mit diesen Begriffen ersetze ich diese anderen Worte, die den Trost eher wie nicht so wertvoll machen wollen. Festigkeit, seelischer Halt, Zuversicht, Ermutigung im Leid. Trost ist eine besondere Form der Treue. Sie wird mit Gottes Nähe im Leid erlebt. Aber immer auch dann, wenn wir dem Leid anderer nicht ausweichen, sondern uns mit ihnen festigend, haltend, ermutigend verbinden. Ich wünsche Ihnen und auch mir selbst, dass wir das in diesen Tagen leben und damit die Gegenwart Gottes erfahren. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.